Sendung Nerd ist ihr Hobby und dies sind ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind Queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Call ist, diese Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Queerness, Sexualität, BDSM und die Größe, auf die es ankommt. Unser heutiges Thema ist, wie designen wir Indie versus Franchise?
Genau, und wir haben, glaube ich, da einen Einblick, den gar nicht so viele Leute hatten bisher, nämlich, dass wir sowohl an sehr kleinen Rollenspielprojekten mitgearbeitet oder sie halt alleine umgesetzt haben, als auch für die großen Franchises gearbeitet haben, um die Leute auf den Stand zu bringen, die uns jetzt nicht biografisch als Superfans verfolgen. Ich war als Redakteurin mal mit für das Schwarze Auge zuständig, hab die deutsche Übersetzung von Vampire, die Maskerade, V5 mitverantwortet und nebenher auch schon Dinge für unter anderem Warhammer und D&D als soziale Medienmanagerin gemacht. Das heißt, ich habe schon die allermeisten der größten Rollenspiel-Franchises mal von innen gesehen, aber auch schon sehr kleine Indie-Projekte unterstützt, mitgemacht. Da viel auch in Zusammenarbeit mit Andrea Rick bei Plot Bunny Games, unter anderem gegen das Monster und so etwas, Spiele, die eben eher fürs One-Shottige da sind und sicherlich keine Franchises darstellen.
Genau, ich habe auch bei Das Schwarze Auge gearbeitet. Ich habe auch schon kleinere Arbeiten, gerade Lektorat, Korrektoratarbeiten an Werwölfe, ein paar anderen größeren Sachen, auch an Monster Hearts, der deutschen Übersetzung, aber auch ein paar kleinere Sachen auf dem deutschen Indie-Markt gearbeitet. Entsprechend auch, schon für ein paar der ganz Großen und ein paar der ganz Kleinen was gemacht.
Genau, und heute wollen wir mal über sozusagen die Unterschiede der Praxis, wie sich das als Spieldesignerin anfühlt, jeweils da zu arbeiten, sprechen und da ein paar Einblicke geben. Also es wird eher eine Folge über die Rollenspielbranche und Spieldesign, aber sicherlich auch über das Leben als Spieldesignerin.
Mhm. Fangen wir mit dem Einfachen an. Was ist überhaupt die Arbeit Spieldesign?
Also, das sind prinzipiell Leute, die die Mechaniken und Dynamiken eines Spiels entwickeln und
niederschreiben auch meistens.
Ja, genau. In der Regel auch aufbereiten, so dass andere sie spielen können. Im Rollenspiel sind es dann halt auch im Wesentlichen AutorInnen. Im Brettspiel- und Computerspielbereich kann sich das auch nochmal unterscheiden, dass andere Leute die Texte schreiben, als die Regeln entwickeln. Und ja, im Rollenspiel überschneidet sich das sehr meistens, dass es halt auch eine AutorInnen-Tätigkeit ist, die da mitkommt. Ja. Und dazu gehören halt im initialen Spieldesign solche Dinge wie Konzeption des Spiels, die Entwicklung der Spielregeln als solche, dann natürlich die Spieltests durchzuführen und umzusetzen, was man lernt aus dem Spiel der Praxis, dann einen Regeltext zu verfassen, der eben die Spielmechaniken, so wie man sie entwickelt hat, Leuten verständlich macht und dann eine Spielanleitung, die die Dynamiken um diese Regeln auch noch erläutert, weil beim Rollenspiel kommt es halt nicht notwendigerweise nur darauf an, die Regeln korrekt zu verwenden, sondern es gibt halt immer noch erzählerische Kontexte, in die man sie einbinden kann und sollte.
Ganz genau. Jetzt gibt es dann die zwei großen Bereiche oder eher den einen großen und den einen kleinen Bereich. Rollenspieldesigner und AutorInnen sind größtenteils Selbstständige. Mhm. Viele sind auch Hobbyisten, also die einem anderen Beruf nachgehen und das so nebenbei noch so ein bisschen machen.
Genau, es gibt ein paar Leute, die machen es so in Teilzeit. Ich weiß auch, dass einige der deutschen Rollenspielverlage im Wesentlichen in Teilzeit betrieben werden. Also bei System Matters und Storypunks haben die Leute auch andere Berufe im Großteil, glaube ich.
Ja, genau. Und machen das dann als Zweitjob. bestenfalls, für viele ist es mehr so ein Minijob nebenbei, gerade bei den AutorInnen und Lektorierenden.
Genau, es gibt halt so die Leute, denen, für die es die Kunst ist, die sie mit einem Brotjob finanzieren. Das ist auch eine Sache natürlich, das ist die eigentliche Leidenschaft, aber sie trägt keinen Lebensunterhalt in diesem kapitalistischen System. Deswegen mache ich nebenher noch was, was ich...
Was so, die Rechnung bezahlt.
Ja, aber genau, das ist halt die Arbeitsrealität für die allermeisten. Und es gibt halt nur wenige Firmen, die Festangestellte haben. Also GründerInnen, die mitmachen, häufiger noch strukturell jetzt pro Firma als eben Firmen, die Leute anstellen für Spieldesign. Also da kann man Ulysses-Spiele und Pegasus in Deutschland nennen. Und natürlich gibt es dann international noch einige, die das sich leisten können, fest anzustellen, aber auch da nicht endlos viele. Also es ist mehr so die Paizo, Paradox, natürlich Hasbro, Wizards, Richtung, wo nennenswert Angestellte sind.
Ja. Und in dem Umfang gibt es dann eben die redaktionelle Arbeitsweise, wo mehrere Leute in einem Team zusammen in einem Franchise arbeiten können. Das ist wirklich, kann man wahrscheinlich selbst auf dem internationalen Markt eher an den Körperteilen abzählen. Aber das ist dann eben mit Hierarchieebenen verbunden. Also wenn man eine Idee hat, muss das eventuell der Chefetage erst gepitcht werden, bevor man das, wenn es denn genehmigt wird, dann umsetzen darf. Dafür hat es den Vorteil und Nachteil, dass es skalierbare Prozesse gibt. Also dass man eben für jeden Eintrag für das Franchise gibt es einfach einen Prozess, an den man sich halten kann, aber auch muss.
Genau, man weiß schon, wie halt sowas wie Lektorat und sowas ablaufen wird und weiß auch, ja, wie funktioniert jetzt zum Beispiel ein Quellenbuch, wie funktioniert ein Abenteuer, wie funktioniert auch eine neue Regeledition, wobei das der aufwendigste der Prozesse ist und wahrscheinlich immer wieder neu gedacht wird, aber ja.
Genau, und dafür gibt es dann eben meistens Dokumente, an die man sich halten kann, wie der Aufbau zu sein hat und auch wie man das dann aufschreiben soll, wie eine Überschrift auszusehen hat und so weiter.
Wenn es gut gemacht ist, ja, gibt es auch Style Guides und es gibt Dokumente für die Prozesse abbilden und bei manchen ist es halt auch einfach, ja, ich mache das schon seit Jahren und ich weiß, wie es geht. Und dann erzählt es andere, also auch die Struktur gibt es. Da möchte ich sagen, skalierbare Prozesse gibt es sicherlich auch bei jetzt Solo-Spieldesignenden. Also man weiß ja, wie man ein Spiel gemacht hat und wie man ein Spiel testet und wie man Sachen rausbringt. Also es ist nicht ein Alleinstellungsmerkmal redaktionellen Zusammenarbeitens, aber in der redaktionellen Zusammenarbeit wird es halt wichtiger, weil vom Prozess abzuweichen mehr Auswirkungen auf andere Leute hat.
Und ganz genau.
Ja.
Gerade in größeren Redaktionen oder wenn man eben, wie jetzt bei Ulysses, sehr viel von den Autorentätigkeiten an Freiberufler abgegeben wird, ist es eben extrem wichtig, dass die einen Prozess haben und dass die auch Style Guides haben, an die sie sich halten können, damit man am Ende, wenn die abgeben, auf einen Blick auch sehen kann, was ist was.
Ein Franchise besteht halt auch immer aus Methoden, sozusagen verlässlich ein Ergebnis zu produzieren, was zu diesem Franchise passt. Also ein das schwarze Auge-Produkt soll sich wie das schwarze Auge anfühlen und Warhammer soll sich Warhammer anfühlen und so weiter. Und sie haben eben ja im Grunde Wege geschaffen, das verlässlich zu machen. So funktionieren Franchises. Und bei Marvel-Filmen ist es auch nicht anders. Die sind ja auch.
Es gibt sichtbar. Eben Formeln.
Ja.
Es gibt Formeln, an die man sich halten soll und je näher man das tut, desto näher fühlt es sich an dem an, was die Leute erwarten.
Genau. Und ich glaube, eine der Aufgaben ist es darin, noch gutes Design zu liefern.
Ja. Ja.
Dass es eben nicht nur formelhaft und Erfüllung von so einem Soll ist, sondern einfach so Slop, hier ist ein Inhalt, der fühlt sich an wie und da könnt ihr euch jetzt eine Woche beschäftigen, dann kommt der nächste. Das ist, glaube ich, nicht das Optimum, wie man ein Franchise betreibt, sondern die Einträge sollen alle ja auch noch die Leute begeistern und idealerweise auch als Einstiegspunkt dienen können. Aber ja, deswegen gibt es eben Prozesse und man muss auch die Zusammenarbeit von einer größeren Anzahl von Leuten organisieren und eventuell sogar eine Dokumentation haben, die über die eigene Arbeit an dem Projekt hinaus Bestand haben soll. Also, dass man eben zu einem durchgehenden Hintergrund wie das schwarze Auge beiträgt, dann hilft es, wenn die Ideen sozusagen in der Redaktion bleiben, selbst wenn die Person geht, die sie hatte.
Ja. Deswegen, ja, haben wir auch Verträge unterschrieben, wo eben Dinge drin waren, wie dass Ideen, die man während der Redaktionsarbeit eingebracht hat, gehören dem Unternehmen.
Also, naja, sie haben ein Recht zur Weiterverarbeitung. Also sozusagen, ja. wenn wir ganz streng sind, sind Urheberrechte unveräußerlich und sie haben eine Lizenz erworben, diese zu verwenden, aber wir sind immer noch AutorInnen.
Genau. Also das heißt, wir müssen als AutorInnen genannt werden, wenn unsere Ideen verwendet werden, aber sie können verwendet werden und weiterentwickelt werden.
Genau, das ist auch ein Teil davon. Weil eine der Sachen, die in Franchises halt oft Voraussetzung ist, daran zu arbeiten, ist eben die Rechte am eigenen Werk zu lizenzieren. Also dass man eben Sachen weggibt und Verwertungsrechte nicht mehr hält. Und im Indie-Bereich, das macht ihn auch zum Teil zum Indie-Bereich, ist es viel üblicher, dass AutorInnen ihre Rechte im vollen Umfang behalten.
Mhm. Ja. Ich meine, jeder kennt das Wort Lizenzen und so, aber die wenigsten haben sich damit in ihrem Leben schon mal beschäftigt, was das dann für die Arbeit damit bedeutet.
Ja, gerade wenn man eben Lizenznehmer ist, dann gibt es LizenzgeberInnen, mit denen man auch dann im Kontakt steht. Also für eine Übersetzung muss man auch eine Abnahme dann der Leute, deren Werk man übersetzt hat, bekommen. Und wenn man jetzt zum Beispiel etwas im Rahmen eines anderen Franchises entwickelt, am anstrengendsten war es wenig überraschend mit Disney und Games Workshop. Mhm. Also da die Star Wars Lizenz war eine Belastung mit der mit den Übersetzungen und jetzt bei der Arbeit an Wrath and Glory, einem Warhammer Rollenspiel, musste im Grunde jeder Social Media Post abgenommen werden und jede Illustration von eben Leuten, die da sitzen, weil die halt ihr Franchise auch verwalten, Sorten reinhalten wollen. Und entsprechend arbeitet man eben da viel mit externen Leuten zusammen, die auch Maßgaben haben.
Ja, und es ist auch ein Grund, warum die Computerspielwelt, was Rollenspiele angeht, teilweise so langwierig und wechselhaft ist und Projekte auch mal einfach wieder liegen bleiben. Weil das Gleiche natürlich auch da gilt, wenn jetzt ein großes Rollenspiel-Franchise gerne ein Computerspiel mit der Lizenz rausbringen möchte. Das ist ein sehr schwieriger, kreativer Prozess, das auf eine Linie zu bringen von der Firma, die das Computerspiel rausbringen möchte und die eben ihre Leute auch die Story schreiben lässt, dann die Kommunikation und die Abnahmen mit den Leuten, die das Franchise halten. Das kann sehr schwierig sein.
Ja.
Es gibt Gründe, warum das immer wieder die Firmen wechselt oder manche Projekte auch einfach niemals zustande kommen.
Hast du dich gerade mit Bloodlines 2 beschäftigt oder wie kommst du darauf?
Tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht.
Das ist
Ich habe da andere Dinge im Kopf, die einfach so, was wir während der Arbeit dann das schwarze Auge mitbekommen haben. Oder ich speziell in meiner Redaktionsarbeit. Was ich so einfach so im Büro so mitbekommen habe, die Diskussionen, die es da gab. Ich meine, die Meldungen kommen ja immer mal wieder. So, Larian macht das nächste Baldur's Gate nicht und macht kein DLC, obwohl es vorgesehen war.
Ja, mit manchen Leuten ist es auch schwer, zusammenzuarbeiten. Also offenbar hat Larian es halt dann nicht nötig, weil sie rausgefunden haben, dass sie die Beliebteren sind zwischen ihnen und Wizards.
Ja. Ja, warum nur? Ja. Thema Arbeitsbedingungen.
Genau, aber bevor wir zu denen kommen, was halt auch ein Faktor bei Franchise-Spielen ist, der sehr relevant ist, ist Kanon und Kompatibilität innerhalb der Spiellinie. Und da kommen dann Aufgaben rein, die im englischen Bereich oft unter Line Development zusammengefasst werden und auch eben ja sowas wie Continuity-Lektorat und sowas beinhalten, dass man eben sozusagen eine Welt konsistent weiterbaut und eine Spiellinie auch in ihrer spielmechanischen Identität konsistent weiterentwickelt.
da ist halt oft ein großer Punkt als Person, die daran mitarbeitet, wie bringe ich meine Ideen und wie arbeite ich meine Ideen in den Kanon ein? Einerseits einmal das große Thema, wenn ich nichts groß verändern möchte, also halt, klar, ich möchte neue Sachen einbringen, aber ich möchte das Bestehende benutzen und nicht ändern. Und da muss man halt sich teilweise einen relativ großen Überblick schaffen, auf was man Einfluss nehmen kann und auf was nicht. Das ist manchmal gar nicht so leicht. Und ich sag mal, in der DSA-Redaktion war das eben für uns Thema, dass wir waren die Redaktion. Das heißt, es war unsere Aufgabe, zu gucken, ob die Ideen der Autoren reinpassen. Schon von vornherein, ob das was ist, was man machen kann, ohne dass es weitere Absprachen benötigt. Ob es Dinge sind, die vielleicht als Idee erstmal cool klingen, aber ob es Einfluss hat auf etwas, wofür schon ein Plan besteht oder wofür noch ein Plan gemacht werden soll. Wo es dann Einfluss drauf hätte, wo wir dann Rücksprache halten müssen, entweder mit anderen Autoren, mit anderen Leuten aus der Redaktion, mit den Vorgesetzten etc. pp. Und als Redaktion war es eben mit Aufgabe, da den Überblick zu behalten.
Ja, eine meiner Sachen, die ich bei das Schwarze Auge gemacht habe, erfolgreich, würde ich sagen, ist, alle Versprechen zu erfüllen, die mal gemacht wurden von, das wird in dem und dem Jahr passieren. Da hatte ich tatsächlich in der Recherche einen kompletten Überblick über alle Dinge, die sozusagen als Timeline angekündigt waren und die dann sozusagen mit verschiedenen Medien, die wir zur Verfügung hatten, tatsächlich kanonisch eingebracht, also passieren lassen.
Ja.
Also der Aventurische Bote ist halt eine Zeitschrift, die für das Schwarze Auge erscheint, den Metaplot weiterschreibt, so im Stile einer Ingame-Zeitung. Da haben wir auch beide dran gearbeitet. Und das ist, glaube ich, so eins der zentralen Organe für Line-Development in das Schwarze Auge, abgesehen eben von Einzelkampagnen, Einzelspielhilfen, die neuen Stand setzen, ist der Bote ein bisschen so das, woran man erkennt, dass die Geschichte weiterläuft.
Ja. Und ich muss sagen, ich bin dir für deine Arbeit da sehr, sehr dankbar. Denn als ich den Boten übernommen habe, gab es schon das große Whiteboard mit den Storylines, das Jasmin erschaffen hat und weitergeführt hat, das ich übernehmen konnte und einfach Dinge weiterführen konnte und neu draufsetzen konnte, wenn wieder neue Sachen dazukamen. Das war Teil meiner Redaktionsarbeit auch für das Schwarze Auge. Und ja, Jasmin hat da Grundlagen geschaffen, die für mich Gold wert waren.
Ja, aber es ist halt auch so, dass, wenn man eben ein langjähriges Franchise ist, in dem viel passiert und angeschnitten ist, dass so eine grafische Abbildung von offenen Storylines halt auch so eine 10 Meter lange Wand halt füllt. Also es wird irgendwann unübersichtlich und man muss im Grunde reduzieren, was man auch abbildet, weil es eben derartig komplex ist. Ansonsten, was man eben, wenn man jetzt designt für so eine große Spiellinie, auch beachten muss, ist, man kann die Regeln nicht auf einen Schlag ändern, so von heute auf morgen, weil es gibt immer noch ja Faktoren. Also sozusagen, man kann nicht jetzt sagen, jetzt ist eine neue Edition und ab dann gilt das, sondern das muss vorbereitet sein. Und in der Regel passiert es auch nicht schleichend, sondern meistens dann eben Designs, die ja eine neue Ära des Spiels bis zu einem gewissen Grad einläuten. Und ansonsten muss man eben auch in den Parametern, die die jetzigen Regeln hergeben, arbeiten. Also es ist halt das Gefühl, nicht so viel Platz für Innovationen. Und wenn es Innovationen gibt, dann eher im Rahmen von, das Spiel wird komplexer oder einzelne Dinge kommen hinzu, die mächtiger sind und da spricht man ja auch von Power Creep beziehungsweise Complexity Creep. Also dass ein Spiel über die Dauer seines Bestehens immer mächtigere in der Spielmechanik Fähigkeiten bekommt oder immer komplexer wird.
Und immer kleinteiliger wird.
Genau. Das Schwarze Auge 5 ist sicherlich ein Fall, wo Complexity Creep ganz eindeutig geschehen ist.
DSA 4 ja genauso.
Ich glaube, also für mich fühlt sich DSA 4 an, als wäre es bereits sehr komplex eingestiegen.
DSA 4 ist der Complexity Creep von DSA 3. So, wir machen alles viel komplexer.
Ja, es war schon ein kompletter neuer Designansatz.
Ja, schon. Aber halt auch schon.
Bitte.
Ja. Es hat es aber auch einfach sehr, sehr kleinteilig gemacht.
Ja, genau. Das ist die Designphilosophie gewesen, die da mitgegangen ist.
Und der SA5 wollte das halt wieder ein bisschen mehr streamline. Das ist nicht ganz so ins Kleinteilige geht.
Ja.
Hat ein bisschen weniger kleinteilig angefangen und wurde durch zum Complexity Creep, weil halt Zusatzregeln, optionale Regeln zusätzlich eingeführt wurden.
Ja.
Die es dann wieder exakt so kleinteilig machen wie die SA4.1. Den Vorteil, den ich sehe, ist, dass du eben die optionalen Regeln sehr viel davon kann man sehr gut weglassen.
Ja, man kann entscheiden, wie komplex man es haben will.
Genau. Das ging bei DSA 4 teilweise auch. Ich finde, bei DSA 5 geht es besser.
DSA 5 ist dafür designt, dass man es weglässt. Die Abenteuer werden nicht mit der Maßgabe entwickelt. Alle Regeln finden Anwendung. Und das war bei DSA 4 teilweise anders.
Genau. Und entsprechend finde ich DSA 5 da ein bisschen zugänglicher, was das angeht. Aber ja, wenn man in die Tiefe geht, dann wird man mit Detail-Kleins-Zusatzregeln bombardiert.
Ja, und das ist auch erstmal, wir beschreiben des Ist-Zustands und man drückt sich halt auch eher durch einzelne neue Charakteroptionen aus oder dadurch, wie Regeln in einem Abenteuer verwendet werden, was ja so die Kernhandlungsstruktur von das Schwarze Auge ist. Und da kann man eben mechanisch coole Dinge noch reinbasteln.
Ja. Ja. Aber ja, gerade bei, wenn man komplett neue Editionen rausbringt, ich meine, es verändert sich ja auch immer viel drumherum. Ich meine, inzwischen gibt es eben Sensitivity Reading und Leute schauen im Lektorat auf, ja, vieles, was früher eher nicht so beachtet wurde. Und dadurch müssen manche Sachen nicht nur im Regeltext verändert werden, sondern auch im Gesamtdesign angepasst werden. Ja, es gibt eine Handvoll Möglichkeiten, wie man das macht. Entweder Redcon, wir machen das jetzt so, fertig, aus. Man kann größere Änderungen durch große Änderungen im Hintergrund erklären. Also gerade wenn jetzt Sachen anders funktionieren sollen als vorher oder auch sehr anders gewordet werden als vorher, dass man sagt, okay, es passiert aber auch was Großes im Hintergrund und deswegen hat die Welt sich verändert in diese Richtung. Es ist jetzt weniger sexistisch und weniger rassistisch.
Ja.
Man kann halt auch als dritter Ansatz Dinge in den Beschreibungen reframen. Dass man Dinge einfach anders beschreibt, aber so, dass es subtiler ist. Dass man nicht einfach sagt, ist jetzt anders, sondern wir beschreiben es auf eine Weise, dass man merkt, dass eine Änderung, dass man es jetzt anders versteht.
Genau,
man
hat die Sichtweise verändert. Also ich würde sagen, Beispiele für Reframing ist zum Beispiel, wie das schwarze Auge mit den Waldmenschen umgegangen ist im Dschungel. Da wurde dann aus der Perspektive der indigenen Bevölkerung beschrieben und vorher war es aus einer EntdeckerInnen-Perspektive. Mhm. Und das verändert natürlich, wie man so ein Setting wahrnimmt. Ob das Leute, die ihre Heimat beschreiben sind oder ob es eben EntdeckerInnen sind, die von außen da reinlaufen und was Exotisches sehen. Und das ist einfach schon ein Reframing für, wer sind die ProtagonistInnen hier? Mhm. Und bei Vampire wurde auch das teilweise verwendet, einfach indem unterschiedliche Begriffe für Clans in den Vordergrund geschoben wurden, andere Dinge betont werden und manche Sachen auch nicht mehr erwähnt. Aber da gab es halt auch Hintergrundentwicklung in die Richtung, dass eben das auch ein zeitlicher Sprung oder eben einfach vergangene Zeit zwischen den letzten Editionen lag. Das war dann hilfreich, dass man nicht dauernd durchgehend Hintergrund beschrieben hat, der Metaplot nicht so sehr fortgeschrieben wurde, konnte man da eben sozusagen mit einem sozusagen Legacy-Sequel reingehen und musste nicht das Ganze als Prozess erklären, woran zum Beispiel jetzt die Wüsten-Novadi-Spielhilfe für das Schwarze Auge ein bisschen krank. Die hatten halt auch lange keine Beschreibung und haben im Hintergrund eingebaut, dass sich da das Verhältnis der Geschlechter etwas verändert hat, aber es kommt einem halt schneller vor, weil einfach nicht so viel Zeit vergangen ist seit der letzten Setzung.
Ja.
Aber ja, Leute arbeiten daran, wie sie eben gerade bei so Umbrüchen Spiele in den Zeitgeist reinbringen.
Ja.
Und das ist auch was, wo man jetzt im Indie-Spiel oder so Solo-Spiel-Design eher weniger sozusagen aktiv, was mit zu tun hat, wenn man nicht bewusst zurückkehrt, um seine Spiele nochmal eine neue Edition zu geben. Und dann kann man halt machen, was man will und die neu setzen, weil es eben in der Regel dazwischen keinen dauerhaften Metaplot, keine dauerhafte Beschäftigung gibt damit.
Ja, ganz genau. Das ist halt so der große Unterschied. Man muss in einem Solo-Game, in einem kleinen Indie-Game, muss ich nicht drauf achten, was die Vorgänger-Editionen alle gemacht haben.
Ja.
Und muss nicht versuchen, die Fans von früher abzuholen. Aber das Ganze so aufbereiten, dass es nicht mehr unsensibel gegenüber anderen Kulturen, Geschlechtern oder dergleichen ist. Und das ist, ja, es sind halt sehr andere Arbeitsvorgänge.
Ja, Solo in diesem Fall übrigens nicht eine einzelne Spielende, sondern eine kreative Person. Aber ich glaube, Redaktionen geben auch mehr, wenn man sie entsprechend besetzt, die Möglichkeit für eine Vielzahl von Perspektiven. Also wenn du alleine am Spiel arbeitest, dann hast du deine Perspektive und kannst andere hinzuziehen als SensitivReaderInnen und so etwas. Aber das ist halt mit den Lohnstrukturen in der Rollenspielbranche teilweise eben auch begrenzt, wie viel deren Zeit man in Anspruch nehmen kann, während eben sich große Franchise-Spiele da einfach mehr leisten können und das mehr in die redaktionelle Arbeit einbinden.
Ich formuliere es mal so, sie könnten. Inwiefern es gemacht wird, ist eine Frage.
Unterschiedlich.
Ja.
Manche haben es mal gemacht, haben dann aufgehört.
Ja.
Genau, ansonsten Metaplot haben wir angesprochen, übergreifende Stories. Und das macht RedakteurInnen halt nicht nur zu Designenden, sondern auch bis zu einem gewissen Grad zu Showrunnern von einer weiterlaufenden Geschichte. Also da ist halt auch wieder das Continuity-Ding greift mit rein, aber auch die Releases, die wir bringen, müssen sozusagen auch eine Dramaturgie für die Leute, die sie von außen betrachten und lesen und über das einzelne Spielerlebnis hinaus mitbringen. Das ist halt auch was Besonderes für gerade Metaplot-lastige Spiele, dass man eben nicht nur ein Abenteuer hat, das in sich geschlossen cool ist, sondern oft trägt es halt eben zu einem Gesamtbild bei.
Manchmal gibt es Abenteuer, die nur in einem Kontext so richtig viel Spaß machen.
Ja.
Es gibt andere, die machen alleinstehend total viel Spaß und wenn man sie dann im Kontext betrachtet, ist es noch viel cooler.
Ja.
Ich muss sagen, sowas ist natürlich, wenn man Spaß daran hat, sich in solche Tiefe reinzuarbeiten und sich da reinzulesen oder viele Abenteuer in derselben Welt mit den möglicherweise selben Charakteren oder so Generationen von Charakteren zu spielen, wenn man daran Spaß hat, ist das natürlich unglaublich cool. Als Redaktion ist es halt auch teilweise sehr anstrengend, aber wenn man auch Spaß an dieser Arbeit hat, ist es halt auch richtig belohnend, dann etwas rauszubringen, was eben so einen lang geführten Metaplot nochmal bereichert.
Ja.
Und auf Dinge zurückgreift, die eben Leute vor 10, 15, 20 Jahren im Spiel schon erlebt haben. Und jetzt kommen Dinge wieder auf. Sowas zu schaffen, macht halt auch unglaublich Spaß.
Ja, du musst halt die spezielle Art von Nerd sein, die am Ende das Spiel auch spielt. Plus halt eben die Fähigkeit, auch tatsächlich die guten Entscheidungen zu treffen. Das ist halt auch eine Form von Design.
Ja, absolut. Da finde ich halt bei den großen Franchises, die haben halt auch entsprechend Redaktionen. Und ich muss sagen, die Redaktionsgespräche über so etwas, gerade wenn man mit irgendwie 3, 4, 5 Leuten zusammensaß und sowas gemeinsam besprochen, entschieden hat, dass sowas macht mir zumindest unglaublich viel Spaß.
Ja, ich finde auch, dass eine der belohnenden Sachen an Franchise-Spielen ist, wie viel Feedback zurückkommt. Mhm. Also, wenn man im DSA-Metaplot was verändert hat, gibt es oft halt eine echte Reaktion vom Publikum, von der Community. Und man kann davon ausgehen, dass Leute eben das lesen, dass sie das spielen, dass sie es rezipieren und dass es für sie eben sozusagen zu einem größeren Hobby was beiträgt, während man beim Indie-Spiel das auch oft hat, dass Leute einem Spielbericht schicken und dann freut man sich richtig drüber. Aber es ist halt mehr so ein, ja, diese Person hat jetzt das Spiel gespielt und es ist schön zu sehen, was sie damit gemacht hat. Manche überzeugt man auch Personen, ein Spiel zu spielen und dann ist es auch, fühlt sich das auch wie ein Erfolg an, aber es ist halt eine andere Energie von ich rede über ein Spiel, das mir Spaß gemacht hat, als ich rede über den jüngsten Eintrag in mein Lieblingsfranchise auf der Story-Ebene. Das sind einfach unterschiedliche Energien und Feedback, die da die da wiederkommen. Obwohl die Begeisterung sicherlich sozusagen von der Intensität teilweise dieselbe ist, aber ich zumindest habe einen Unterschied gemerkt.
Ja, ich meine, du hast ja auch sehr viel im Community Management gearbeitet.
Ja.
Und eben die Reaktion der Community geleitet, aufgenommen und weiterverarbeitet in neue Posts, in neue Rückmeldungen an die Redaktion und so weiter. Und dass sich das natürlich nochmal ganz anders anfühlt, auch gerade wenn man daran mitarbeitet, als in so einem kleineren Rahmen, absolut verständlich. Ich muss auch sagen, gerade so die Reaktion auf Conventions, wenn Leute zu einem gekommen sind, um über irgendeine Entwicklung in das schwarze Auge zu reden, da ist eine Intensität und eine Begeisterung hinter, die auch einfach einen ein bisschen weit mitträgt.
Ja, ja, ich habe halt auch schon Sachen gemacht, wie eben im Grunde Live-Berichterstattung von einem Magier-Konvent, in dem wesentlich In-Character da als Botenredaktion anwesend war oder als Spiegel der schwarzen Magie und dann.
Ja, und das begeistert Leute. Da kommen Rückmeldungen, da gehen Leute ins Rollenspiel mit deinen Posts oder mit dem, was du auf einer Convention tust.
Ja, genau, und dann lesen sie nachher sich selber als O-Ton im Boden. Das funktioniert. Das sind halt Sachen, die man im Indie-Design auf diese Weise sehr selten erlebt. Ich glaube, wenn es die Infrastruktur gäbe, jetzt im Stand von Indie-Spiele, wie das halt wie das Indie Press Revolution zum Beispiel in den USA macht, in Deutschland zu haben, das wäre auch spannend. Und das wäre auch ein cooler Stand, um da zu sein. Also ich glaube, da würde auch Feedback kommen und vor allen Dingen wären das sehr interessante Gespräche über welche Spiele interessieren dich, was möchtest du spielen? Und das ist, das gibt es da halt auch zurück. Und man kriegt halt viel mehr diverse Perspektiven in die Dinge. Oft auch noch ein bisschen Feedback und Hype erlebe, sind teilweise die Gratis-Rollenspieltage. Da habe ich jetzt mehreren Spielen zusammen mit Andrea von Plot Bunny Games beigetragen. Sei es das Albtraum-Schiff oder Hase, wir haben einen Dungeon gekauft, oder Catcrawl jetzt als jüngstes. Und da merkt man halt auch, dass tatsächlich eben sozusagen ein größerer Release-Termin da ist und viele Leute spielen das, während man sonst den Vertriebsweg geschuldet bei Indie-Spielen oft den Hype während des Crowdfundings hat und nicht so sehr in der Rezeption des fertigen Produkts.
Ja, ja. Ich meine, du bist ja auch eine Person, die sehr viel Energie aus diesen Rückmeldungen zieht, oder?
Ja, doch, durchaus, ja. Also es gibt auch Sachen, die mache ich für mich selber.
Ja, klar. Das ist eine
Recherche und so. Oder ich schreibe das jetzt, weil ich will, dass es gibt, aber ich ziehe schon vielleicht das Fluch der extrovertierten Leute Energie aus Rückmeldungen und Kontakt.
Ja. Ja, das kenne ich auch gut, wobei ich das Gefühl habe, dass es bei uns, also ich meine, ich kann mir auch direkt so sagen, ich habe auf DSA-Conventions Leute getroffen, die begeistert für etwas waren und die Begeisterung hat mich mitgerissen und deswegen habe ich versucht, Teile davon einzubringen in die Welt vom schwarzen Auge. Teilweise sehr erfolgreich nebenbei, möchte ich hier bemerken. Und ich hoffe, dass es die Leute auch gefreut hat. Ich weiß aber halt, also zumindest, dass es prinzipiell die Leute sehr erfreut hat, dass manch von den Dingen, weil einfach auch die Begeisterung dann in dem Produkt wieder zu spüren ist. Und auch dieses, ja, ich habe an einem Produkt mitgeschrieben und dann sehe ich Videorezensionen dazu, und Teile, an denen ich mitgearbeitet habe, werden gelobt. Das ist unglaublich gut fürs Selbstbewusstsein. Das ist unglaublich gut für die Motivation für die nächste Arbeit. Ich habe trotzdem gemerkt, dass wir da zum Teil unterschiedlich sind bei dem, was uns besonders gut tut für die Arbeit. Mhm. Ich merke bei dir, also ich weiß ja, dass du aus deinem Community Management, dass dich das so richtig gehypt hat, auch für deine Arbeit. Und dass du da so richtig Energie draus ziehen konntest, dass das mit das Beste an der Arbeit für das schwarze Auge war. Und für mich auch richtig cool, macht mir richtig Spaß, dieser Hype der Community und alles. Aber für mich ist das Wichtigste an meiner Arbeit im Prinzip die Arbeit im Team und den Hype, den ich daraus aus den Gesprächen mit anderen Teammitgliedern ziehe. Mhm. So, das andere ist so mal geil als Hype, ich habe das Gefühl, ich mache gute Arbeit und ich kriege was Cooles zurück. schön und gut, aber so dieses in einem Kollektiv zu arbeiten, alle mit demselben Ziel und man tauscht sich aus und hat auch einfach Insider-Witze und so weiter. Das ist es, was mir unglaublich viel Energie gibt für den Arbeitsalltag, sag ich mal.
Ja.
Das ist gerade für Arbeit am Rollenspiel bei mir auch, hat es sehr viel Einfluss gehabt, aber es hat auch allgemein in meinem Berufsalltag Einfluss. Also unabhängig davon, wo ich arbeite und für was ich arbeite, wenn ich mit meinem Team gut kann und wenn das eine gute Teamatmosphäre hat und man gerne zusammenarbeitet, dann ist es für mich fast egal, an was ich arbeite.
Ja, für so Hobbystrukturen kannst du es ja aber auch machen. Also auch für die kleinen Designs kann man ja ein Team zusammenziehen. Man muss nicht die einsame Autorin sein, die in ihrer Kammer werkelt und dann irgendwann mit dem fertigen Produkt rauskommt, sondern auch das lässt sich kollaborativ gestalten, finde ich. Also kreative Teams zu bauen ist, glaube ich, auch ein Talent, das man gut gebrauchen kann, wenn man Spiele, die keine Franchise-Größe haben, macht. Manchmal muss man dann jedes Mal ein neues Team bauen, aber man hat halt eben sein Indie-Umfeld, in dem man das macht, ob das ein Verlag oder ein Kollektiv oder einfach ein Freundinnenkreis ist. Unabhängig davon, auch da kann man sich Kontexte schaffen. Also es braucht nicht den Mythos des Genies oder so etwas. Aber ich finde es immer gut, Credit zu geben und gebe auch gern Credit an Teammitglieder. Also zum Beispiel Dolly, wir haben ein Traumhaus gekauft, haben Andrea und ich halt gebaut und da warst du, Serena, dann als Lektorin dran beteiligt und hast dann halt aber auch Input in den Text gehabt. Und
ja, auch einfach, man ist dann ja auch mit Testleserin, wenn man Lektorat macht für etwas, was man vorher nicht kannte. Und ich finde es da auch immer sehr wichtig, das mit einzubringen. Das kommt je nach Verlag besser oder schlechter an,
ja,
mit dem man arbeitet. Wenn es schlecht ankommt, dann kann ich nicht gut mit dem Verlag arbeiten, weil ich werde meine Meinung einbringen.
Ja.
Ob das dann übernommen wird, ist dann Sache vom Verlag. Also ne, ich bin jetzt auch nicht sauer, ich bin absolut nicht die Person, die sagt, jeder meiner Vorschläge muss übernommen werden, überhaupt nicht. Nee,
und im Rollenspiel ist Lektorat ja oft eine Freelance-Tätigkeit, wo man nicht die Schlussredaktion hat. Und das ist auch okay und da muss man sich dann gewöhnen. Aber
Genau, und da bin ich auch sehr fein mit. Aber wenn man mich beauftragt, dann wird man meine Meinung auch hören.
Genau, aber das ist eben halt auch dafür beauftragt man dich auch, um eine Meinung zu bekommen. Und so baut man sich eben auch Teams. Man holt die Leute, von denen man die Arbeit wertschätzt.
Ja.
Und sowohl im Kleinen wie im Großen ist das auf jeden Fall eine, glaube ich, Sache, wie man sich sein Leben besser macht. Genau, ansonsten, ja, in die Dinge, man hat halt viel leichter die Möglichkeit, seine eigene Idee schnell mal umzusetzen oder zwischen Projekten und her zu switchen, weil du hast ja jetzt nicht die Deadline, die dir im Nacken sitzt in der Regel, wenn du nicht schon sehr weit fortgeschritten bist in deinem Projekt. Also da kann man sehr viel mehr nach Verlangen dran rumbasteln und es gibt eben ja halt nicht die ganze Kontinuität drumherum, aber dafür muss man eben auch vieles aus dem Nichts irgendwie erschaffen oder sich natürlich an Designschulen oder Systeme, die man verwendet, dranhängen, aber erstmal kommt es sozusagen aus einer Idee und man macht halt auch viel Grundlagendesign, um dann am Ende bei einem fertigen Spiel zu landen oder auch zu sagen, ja, war ein Experiment, hat sich nicht gelohnt, aber ich habe was mitgenommen. Das ist halt auch, also man bricht halt auch eher was ab, während man ein Franchise ja nicht in der Mitte liegen lässt. Also da muss man auch die Langzeitmotivation haben, am Franchise dabei zu sein, während es teilweise im Indie-Bereich eher so ist, dass es, wenn man es kommerziell machen will, sich Fortsetzungen nur schwer lohnen. Weil das Interesse eher so ist, dass dann Leute auf ein neues Spiel gehen. Also ich habe jetzt für Fräulein Bernburgs auch eine Erweiterungs-PDF geschrieben. Und das ist jetzt nicht das erfolgreichste Produkt jemals, weil eben es eine Fortsetzung von einem Produkt ist oder von einem Spiel, das sowieso schon eine Nische bedient und eben seinen Hype im Crowdfunding hatte.
Ja, und es ist dann halt das Nischenprodukt zu einem Nischenprodukt.
Genau.
Und dann was Neues rauszubringen, was Leute begeistert, ist dann wahrscheinlich einfacher und effektiver.
Es gibt auch Wege zum Community- und Franchise-Building um einzelne Produkte herum, aber das war ja gar nicht das Ziel bei dem Spiel.
Ja, ja.
Und deswegen ist die Struktur auch nicht da gewesen, sozusagen, für eine Fortsetzung.
Ja.
Aber dennoch, holt euch das, es ist immer noch gut.
Ist ein gutes Spiel. Wenn man jetzt mit einem Verlag zusammenarbeitet oder selbst veröffentlicht, egal wie man das rausbringen möchte, ist es einfacher, ein kleines Einzelstück rauszubringen, als eine große Reihe zu verkaufen. Mhm. Einfach von den wie Verlage und alles funktioniert. Also man kann auch kleine Rollenspiele bei manchen größeren Verlagen rausbringen. Das kann funktionieren. Dann muss man die halt überzeugen und dann hat man vielleicht einen größeren Verlag hinter sich. Heißt nicht zwingend, dass die auch die Werbung für dich mitmachen. Also sehr viel, wenn man Indie-Games designt, ist, das Spiel hat eine Reichweite, die ist so groß wie deine Reichweite.
Ja, es gibt sehr wenige Verlage, die Marketing ernst nehmen im deutschen Rollenspiel. Hm. Oder die Ressource dafür haben, eine Person für Marketing zu bezahlen.
Ja.
Und da leiden auch Produkte drunter, dass sie eben nicht diesen Push kriegen.
Ja.
Während eben, wenn schon Publikum da ist, wie bei einem Franchise, dann gibt es den halt dauerhaft.
Ja, ja, richtig. Ich meine, bei kleinen Verlagen ist es halt genauso, wenn der Verlag aus ein bis ein paar Personen besteht, dann ist die Reichweite für die Produkte halt entsprechend so groß wie die Reichweite dieses Kollektivs an Personen.
Ja, aber ist es schon mal hilfreich, wenn eine zweite Person mit einem zweiten Account unterwegs ist und man nicht alleine da ist?
Nicht alles über einen Account läuft, sondern eben mehrere Leute so ein bisschen verbreiten. Ja. Das hilft auf jeden Fall.
Ja, ich würde auch an dieser Stelle sagen, schreibt mehr Indie-Spiele. Und wenn ihr Lieblingsspiele habt, das wird kein Franchise, wenn ihr nicht die ganze Zeit drüber redet und mehr davon fordert. Das ist es halt wirklich. Also diese ganzen Indie-Designs, die kleinen Spiele oder so welche, die halt auch ein Startschuss sein könnten, fördern, dass da mehr entsteht. Öffentlich spielen, drüber reden, dass man spielt, das teilen. Wie gesagt, das Feedback ist super hilfreich für Designende und AutorInnen, aber es ist auch hilfreich für das Spiel, wenn andere Leute es mitkriegen und es ist auch hilfreich für euch, wenn ihr es tatsächlich spielen wollt, weil je bekannter, desto Mitspieler.
Mhm. Ja. Ja, für Catcall habe ich ja direkt angefangen, darüber nachzudenken, wie man vielleicht auf einfachem Wege noch Kartenerweiterungen machen könnte. Dass man, um den Wiederspielwert zu erhöhen, weil ich finde das Spiel wirklich cool. Es macht mir sehr viel Spaß. Ich sage das nicht nur, weil ich eine Zeichnung beigetragen habe, die im Regelwerk abgebildet ist, wie viele aus der Community, sondern auch einfach, ja, es ist halt auch einfach genau mein Spiel. Und dann war ich gleich, okay, ja, ich glaube aber auch, dass es so Wiederspielwert hat. Aber ich war gleich so, okay, am besten einfach noch mal ein paar Karten dazu entwerfen, die das Grundregelwerk mit aufnehmen können, die nicht viel mehr dafür brauchen, aber dann aber ein bisschen anders aufgebaut sind oder so, dass man, um den Wiederspielwert noch mehr zu erhöhen.
Ja. Ja, du müsstest wahrscheinlich noch mit Andrea reden. Von mir aus kannst du es gerne hacken.
Ja, ja. Wir haben neulich eine Spielrunde gehabt, für unser Publikum. Ja. Wir haben neulich Catcall zusammen gespielt. Und da habe ich direkt Andrea die Rückmeldung gegeben, ich möchte mehr Karten. So, oder ich wäre zu haben für mehr Kartenerweiterungen dafür. Ja. Und haben direkt ein bisschen drüber geredet, wie man das umsetzen könnte. Deswegen, ich bin dran. Ich weiß nicht, ob da in naher Zukunft viel von mir kommt, aber vielleicht. Mal gucken.
Ja, aber das sind so Beispiele. Also, es ist eventuell wird es bekannt, weil ihr es macht. Also wie halt auch Lasers and Feelings und Pop by the Apocalypse eben zu groß geworden sind als Spielfamilien, ist ja, weil zum einen die AutorInnen cool damit waren und zum anderen Leute ist tatsächlich
es gefeiert und gemacht haben, ja.
Ja, an dieser Stelle aber auch eine Warnung. Die Bakers, also Vincent und McGay, die Apocalypse World designt haben und Mobile Frame Zero, also die Ursprünge von Pop by the Apocalypse und Firebrands, haben halt nie so richtig ihre Urheberrechte durchgesetzt und deswegen sind sie halt auch nicht monetär jetzt an Welterfolgen wie dem Avatar-Rollenspiel beteiligt gewesen. Mhm. Und mussten zum Beispiel jetzt, um Krankenversicherungsdinge in den USA zu klären bei der Erkrankung von McGay, einfach um Geld bitten, die Community mit dem so, ey, wenn euch unsere Spiele Freude bereitet haben, gebt uns Geld, damit mal mit einer von uns nicht sterben muss.
Ja, die,
Also,
die guten First World Problems?
Naja, nicht mal, ja. Es ist also schon irgendwo Kapitalismus im Sinne, also in dem Sinne die erste Welt, ja.
Genau, genau. Die guten, also man würde, das sollte nicht der Fall sein, dass das notwendig ist.
Nee, ja. Und ich glaube, das ist auch ein Beispiel, warum das man nicht von Leuten, die kleine Spiele machen, Hobbyismus einfordern darf. Wir alle haben Issues in unserem Leben und wir sind alle im Kapitalismus irgendwie involviert und müssen auch sehen, was wir für unsere Zeit zurückkriegen und was man auch tatsächlich verschenken kann. Also manchmal kann man sich nicht leisten, ein Spiel dann wegzuschenken, sondern manchmal muss man auch die Person sein, die sagt, ich vertrete meine AutorInnenrechte auch aggressiv und sage, kauf eine Lizenz, wenn du es benutzen willst. Oder sprich zumindest mit mir, ich gebe es dir nicht pauschal. Das sind halt Sachen, die drin sind. Oder ich fordere ein angemessenes Geld für die Beiträge, die ich zum Spiel leiste. Das sind Sachen, die, glaube ich, sich etablieren sollten.
Ja.
Und wo wir eben, also wo halt auch nicht von Leuten, die sagen, ja, aber ich mach's ja aus Leidenschaft, warum machst du es nicht auch aus Leidenschaft, auf Menschen herabgeblickt werden sollte, die ein Skillset einbringen, das eben erwiesenermaßen auch einen Wert hat, weil es eben Leute gibt, die es beruflich machen. Also es hat auch im Kapitalismus einen Wert, dieses Skillset. Und nur weil man es alleine macht und freiberuflich und eben sozusagen als Kunst, heißt es nicht, dass man es dann sozusagen moralisch verpflichtend weggeben muss.
Absolut. Weil die Leute, die es aus Hobby machen können, ich meine, das ist toll, aber nicht jeder hat, ich sag's mal so, den Hauptberuf, wo man da noch die Energie, Zeit und das Geld über hat, solche Sachen für kostenlos zu machen.
Ja.
Weil das ist ja, das ist ein absoluter Luxus. Das ist ein Privileg, das ist, ich freue mich für die Leute und ich habe es zum Teil auch. Ich kann Projekte als Lektorin machen, für die ich sau wenig Geld bekomme. Und ich mache es mit Leidenschaft. Aber ich muss eher mal gucken, wie ich über die Runden komme. Ich habe nicht einen Cushy-Job, mit dem ich sowas machen kann.
Und nicht alle haben einen Job, wo der Code compiled, wo sie dann warten und in der Zeit schreiben sie. Sondern
ja, für manche müssen halt dann ihre Jobstunden reduzieren, um Zeit zu haben und weniger Geld dafür zu bekommen, um Zeit zu haben, für Rollenspielen noch was machen zu können in ihrer Freizeit.
Oder müssten das eigentlich und können sie es nicht leisten.
Genau, richtig. Und können sich nur leisten, fürs Rollenspiel zu arbeiten, wenn sie auch dafür bezahlt werden.
Ja.
Und aktuell zahlen die wenigsten Rollenspielverlage angemessen. Das muss man einfach sagen. Also die meisten Rollenspielverlage zahlen für die Arbeit etwas, wo Leute, die festangestellt oder auch selbstständig arbeiten, als Journalisten und dergleichen, also man würde darüber lachen. Weil dafür würde man einen Stift nicht in die Hand nehmen und könnte man auch gar nicht, weil davon kann man nicht leben.
Genau. Ich könnte immer Clickbait schreiben und wäre besser dran, als an Rollenspielprodukten zu arbeiten. Will ich nur nicht. Aber deswegen ist es auch eben abgesehen von der Zeit, wo ich festangestellt war, bei mir immer eine Nebentätigkeit gewesen, die ich an den tatsächlichen Bedarf meines Alltags dosiere.
Ja. Und man muss dazu sagen, die meisten Rollenspielverlage zahlen so schlecht, weil sie nicht anders können. Damit die Personen das Geld rauskriegen könnten, was die Arbeit, die sie reingeben, wert ist, müssten Rollenspielbücher in etwa das Doppelte kosten. Dann würden sie es aber nicht mehr verkaufen, weil das kann sich dann auch keiner mehr leisten. Zumindest nicht in der Menge, in der sie aktuell verkauft werden, was eh schon nicht so viel ist. Die Kehrseite davon ist das Großverlage. Und damit meinen wir jetzt wirklich die Großverlage, nicht, also ich sag mal, Ulysses.
Doch, Ulysses meine ich explizit mit.
Ist, ja, aber Ulysses
geht gut. Strukturier dich so, dass du deine Leute bezahlen kannst. Ich sehe da kein Mitleid. Ja. Pegasus ja. nicht mit.
Pegasus absolut. Pegasus
100%. Alle Verlage, die Festangestellte haben oder die ein Spiel des Jahres gewonnen haben, können dann auch mal Leute bezahlen.
In die Tasche rein, genau. Und gerade so Verlage wie Pegasus drücken aggressiv Buchpreise. Also bringen Bücher raus zu Preisen. Ich meine, Pegasus kann natürlich entsprechend auch Chargen rausbringen, hat Verträge mit Druckereien und so weiter. Die haben kleine Verlage nicht. Also für Pegasus ist es günstiger, Bücher rauszubringen, als für kleinere Verlage.
Wenn du einfach den Lagerplatz hast für die Brettspiele.
Genau, sie haben Lagerplatz schon. Sie haben die Infrastruktur. Sie können sich andere Preise bei Versand und bei Lagerung, bei Druck, bei allem können sie Rabatte bekommen von den großen anderen Anbietern. Und das kriegen kleinere Verlage alles nicht. Für kleinere Verlage ist das teurer.
Ja, ich glaube, das ist die andere Seite des Hobbyismus, dass sie halt Rollenspiele nicht als so Premium-Produkte verwenden oder zumindest eine Weile nicht gemacht haben, gefühlt. Ich bin ja auch nicht da. Das ist halt ein Verlag, zu dem ich keine interne habe im größeren.
Ja, ja, genau.
Deswegen, aber aus der Beobachtung wurden Preise da schon sehr gedrückt eine Zeit lang. Ist jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr so schlimm, aber eine Zeit lang war es auffällig.
Ja, und dass sie sehr günstige Bücher rausgebracht haben, wo wir wissen, dass man zu dem Preis das Buch nicht produzieren kann. Oder vielleicht gerade so mit ihrer Infrastruktur.
Es fühlt sich fishy an.
Ja.
Genau, aber das, ja, also wenn ein Plot Bunny Games es hinkriegt, Leuten was fehlt, halt so zu kalkulieren, dass am Ende Leute ein faires Entgelt bekommen für ihre Arbeit, dann können andere das auch. Also es ist halt, ja. Es ist eine Willensfrage auch. Und ja. Wo drückt man Preise? Und wenn dann solche Leute wie halt Pro Indie damit argumentieren, dass die KünstlerInnen ja noch zu gut bezahlt würden, weil sie als Einzige irgendwie ein bisschen Geld bekommen und dadurch oder damit für KI-Nutzung plädieren, fühle ich mich eben auch unsolidarisch behandelt als Kreative.
Ja. Es ist generell, dass die Fähigkeiten teilweise weniger Anerkennung bekommen als die Leidenschaft.
Ja.
Und generell einfach zu wenig Anerkennung bekommen. Denn klar, es gibt halt auch viele Hobbyisten, die an Werken mitarbeiten. Aber, ich meine, ich habe das studiert. Ich bin ausgebildet. Ich bin vom Fach in dem Bereich. Und ja, Leidenschaft ist wichtig, aber Fähigkeiten zu haben ist auch sehr wichtig. Und man merkt es Projekten an, wenn nur Leute daran mitgearbeitet haben, die diese Fähigkeiten nicht so mitbringen. Weil Leidenschaft alleine trägt halt auch nicht zu wissen, wie ein Produkt gut wird. Ja, man hat im Rollenspielbereich das Gefühl, dass eben Leidenschaft einfach viel, viel höher gewertet wird als Fachwissen.
Kompetenz, ja, Fachwissen, ja. Ja, Ausbildung. Aber das ist halt eben, ich sage mal, absichtlich gegendert, dem Bild eines Hobbyisten zu entsprechen, wird überproportional belohnt.
Ja.
Und Designkompetenz wird halt auch unsichtbar. Also die Spieldesign, es gibt halt wenige, wo man sagt, das sind Leute, die sind richtig gut im Spieldesign, weil teilweise eben dann in redaktionellen Strukturen oder wenn Verlage wie Ulysses AutorInnen gar nicht mehr in ihrer Bewerbung nennen, wird es ja unsichtbar, wer eigentlich am Ende das Design gemacht hat.
Ja.
Und eben Fans haben teilweise nicht das Skillset zu erkennen, was gut war.
Richtig. Ich meine, wir als Leute vom Fach sehen halt manchmal Dinge und können sie noch anders bewerten.
Ja.
Und sehen vielleicht auf den ersten Blick auch, wo etwas gut produziert wurde oder wo einfach ein Game Design gut ist und interessant ist und was oder was Neues macht.
Ja.
Und hätte ich nicht die Einblicke gehabt in redaktionelle Arbeit, im Spieldesign etc. pp., die ich habe, könnte ich das nicht auf diese Weise beurteilen. Und es würde mir nicht auffallen, wenn Dinge besonders gut sind, sondern einfach nur, habe ich Spaß oder habe ich nicht Spaß.
Genau, oder warum ist es gut, wird dann...
Ja.
Oder warum bekommen diese Leute Anerkennung? Das kann man aber teilweise durchaus auf Sexismus runterbrechen.
Oh ja.
Also, wir arbeiten beide ja nicht mehr in größeren Verlagen momentan festangestellt. Und auch das hat strukturelle Gründe. Das sind nämlich nicht notwendigerweise immer die angenehmsten Arbeitsumgebungen, weil es gibt durchaus Gatekeeper und es gibt auch in der Rollenspielbranche noch sehr sexistische Strukturen, die es gerade Spieldesignerinnen schwierig macht, ich sage mal, als kompetent wahrgenommen zu werden oder sich dauerhaft einzubringen.
Ja. Und es ist ein Problem, auf das ich jetzt schon mehrmals in meinem Leben gestoßen bin, entweder ich selber oder es bei anderen beobachtet habe, ist, dass da Personen sitzen, die einen starken inhärenten Sexismus haben, diesen aber komplett verleugnen, auch vor sich selbst. Und die sexistische Entscheidungen als logische Entscheidungen deklarieren. Und also ich habe es oft nicht einmal in Betracht gezogen, es ihnen mitzuteilen, dass das, was sie gerade tun, auf Sexismus begründet ist, weil sie so sehr davon überzeugt sind, dass sie nicht sexistisch sind, dass sie das einfach nur als Angriff werten würden und nicht, ja, sie würden es einfach quasi zurück mir vorwerfen, dass ich ein Problem mit ihnen persönlich hätte und sie als Sexisten sehen würde. Mhm. Und das komplett abwehren, weil sie nicht bereit dazu sind, zu sehen, dass sie Teile ihrer Entscheidungen aufgrund von Sexismus treffen.
Ja, und ich glaube, wenn man sich den Churn von Mitarbeitenden, also Neueinstellungen und wieder Austritt aus Unternehmen in der Rollenspielbranche ansieht, dann entdeckt man auch demografische Muster, die zeigen, dass Frauen im Schnitt kürzere Karrieren in der Festanstellung im Rollenspielbereich haben.
Ja.
Und das hat Ursache.
Ja. Und eine davon ist, dass Frauen Leidenschaft eventuell anders ausdrücken als Männer zum Teil. Dass sie teilweise anders kommunizieren, anders arbeiten und das von den Bros nicht anerkannt wird. Aber es hat auch damit zu tun, dass eben die gleiche Leidenschaft, die gleiche Arbeitsweise etc. pp. Anders eingeschätzt wird von Leuten, die eben inhärenten Sexismus haben. Vor allem, wenn sie sich dessen nicht bewusst sind.
Ja, und wenn eben irgendwo an manchen Punkten, ich sage mal, Fachkompetenz, die durch Ausbildung erworben ist, auf eine auf Leidenschaft begründete Meinung trifft, kann man nur so oft die Entscheidung pro, aber es war ihm ja wichtig, hinnehmen.
Mhm. Ja.
Ja, aber um jetzt nicht auf dieser negativen Note zu enden, was sind die Sachen, die uns an dem Indie- oder dem Franchise-Design sozusagen am besten gefallen? Was ist deine Highlight-Arbeitsweise, würdest du sagen?
Ja, kommen wir zum komplizierten Fall der Serena. Ich habe festgestellt, dass ich tatsächlich am liebsten in einem großen, gesetzten Rahmen arbeite, als Teil eines Kreativteams. Ich mache super gerne Dinge, die Continuity-Check erfordern oder dass ich den halt mitmache. Und ich meine, ein Continuity-Check ist halt eben, je länger ein Werk wird oder wenn es großen Realitätsbezug hat. Und ich bin eher bei größeren Werken in der Fantasy-Welt. Also ich mag Continuity-Check innerhalb der Fantasy-Welt. Mhm. Dann wird es überhaupt erst wichtig und relevant. Und ich arbeite gerne im tiefen Metaplot. Für mich ist es auch viel leichter, einerseits in einer Festeinstellung zu arbeiten als Selbstständige, aber auch jeden Tag am selben System zu arbeiten und richtig tief reinzugehen, als zu wechseln zwischen verschiedenen kleinen Indie-Systemen, wo ich mal hier an dem arbeite, mal da an dem. Ich bin da lieber tief in zum Beispiel das Schwarze Auge drin. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, was die eigentliche Arbeit anging. Gerade auch die Arbeit mit Autoren, mit anderen Korrektoren und Lektoren, die Arbeit auch mit anderen, jetzt mit anderen Leuten, für die wir Werbung gemacht haben. Oder mit anderen großen Verlagen oder anderen großen Firmen zusammenzuarbeiten und Konnektionsstelle zu sein, hat mir unglaublich Spaß gemacht, das Whiteboard abzuarbeiten und neue Dinge draufzuschreiben und neue Sachen zu entwickeln. All das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, in einem kreativen Team zu sitzen und da in die Tiefe zu gehen. Auf der anderen Seite, wenn ich ein Spiel aussuche, das ich spielen möchte, 90% der Fälle sage ich, oh, guck mal, ein Indie-Game von 5 Seiten. Wow, das ist genau mein Fall. ich habe das extrem gemerkt, gerade in unserer Vorbesprechung zu diesem Podcast. Ich meine, auch sonst in meinem Leben ist mir schon aufgefallen, aber gerade hier ist mir aufgefallen, wie widersprüchlich das ein bisschen ist. Weil ich in meinem Medienkonsum, also wenn man mir etwas schmackhaft machen möchte, dann ist hier, das ist eine Buchreihe von nicht mehr als 3 Büchern. Hier eine Serie, die ist mit 2 Staffeln, 12 Folgen abgeschlossen. Ja. Oder hier, das ist ein Film, ein einzelner.
Ja.
Das ist für mich ein Wert. Mhm. Das spricht mich viel leichter an. Jasmin kennt das, wenn sie mir von dem nächsten Indie-Game-Projekt erzählt oder Indie-Game, was sie entdeckt hat, erzählt. Und es ist ein kurzes Ding von nur ein paar Seiten. Dann bin ich ganz oft so, das klingt total spannend und bin total schnell zu begeistern.
Ja.
Und bin total schnell dabei, mal eben was mitzuspielen oder mal eben was zu gucken, was zu lesen, was auch immer. Wenn mir Leute erzählen von, also ich habe viele von den großen Franchises schon mal gespielt. DSA spiele ich sehr viel, sehr intensiv.
Ja.
Es hat, glaube ich, 5 Jahre oder so gebraucht, bis ich bei DSA angefangen habe, mich überhaupt im geringsten für den Metaplot zu interessieren. Ich glaube sogar länger. Mhm. Und wir hatten schon Metaplot-Abenteuer gespielt. Und ich war so, ja, nee, für mich hört das Interesse nach dem Abenteuer auf. Ende Banane. Und bis mein Interesse für den Metaplot aufgekommen ist, das waren Jahre des DSA-Spielens, Jahre, dass Leute nebenbei am Spieltisch über den Metaplot reden, während ich dann ausgezoomt bin geistig und nur so am Rande zugehört habe. Das hat richtig lange gedauert, bis ich Interesse für den Metaplot entwickelt habe. Aber dann zu arbeiten, war absolut genial für mich.
Ja.
Und ja. Also bei Games mit viel Metaplot, der relevant ist, deswegen, bevor ich Baldur's Gate 3 angefangen habe, habe ich gefragt, ist es in irgendeiner Weise für mich, muss ich den Metaplot kennen? Oder ist es komplett egal? Und es ist so, Baldur's Gate 3 kannst du komplett spielen, ohne irgendwas jeweils mehr vorher mit dem Metaplot von D&D oder den anderen Baldur's Gate-Spielen mitbekommen zu haben. Es gibt halt einige Insider, die cooler sind, wenn man das schon kennt.
Ja.
Aber das hat mich in das Spiel reingezogen. Du brauchst nur dieses Spiel. Das Spiel ist lang, aber du brauchst nichts weiter wissen.
Mhm.
Und das ist ein Wert für mich.
Also weil du magst die in sich selbst geschlossenen Werke an sich gerne, aber du möchtest, dass deine Arbeit immer weitergeht in demselben Kontext im Grunde.
Ja, nicht zwingend. Aber tatsächlich hat mir das sehr viel gegeben. Ich brauche in meinem Alltag, in Spielen oder in was ich an Medien so konsumiere, eher mal einen Abschluss.
Mhm.
Gerade auch ein Story-Abschluss ist für mich oft wichtig, damit ich das nicht die ganze Zeit mit mir rumtrage. So. Und gerade auch gute Story-Abschlüsse werten für mich Produkte auf. Also, wenn eine Serie einen Abschluss hat, der mich zufriedenstellt, oder einen Film oder ein Buch oder eine Buchreihe, oder auch eine Rollenspielkampagne oder ein ernstes Abenteuer, das wertet das für mich, das Erlebnis für mich auf. Und ich mag Abschlüsse. Ich mag Dinge zu Ende bringen. In meiner Freizeit. In meinem Berufsleben brauche ich das nicht.
Mhm.
Also, Produkte sind dann für mich eher die Denkweise, wie ich daran gehe. Ich möchte, dass ein Produkt gut wird und dann auf den Markt kommt, wenn ich am Rollenspiel arbeite. Aber was es mit der Story macht, das muss für mich eine Story nicht beenden, das muss für mich das Thema nicht beenden.
Mhm.
weil ich da eben von Produkt zu Produkt denke. Und der Metaplot ist etwas, das für mich die Arbeit so zusammenfügt.
Ja, also du bist an sich klassische Line-Developerin, wenn du es dir aussuchen kannst.
Ja. Ja. Das ist wirklich eine sehr erfüllende Arbeit für mich, habe ich festgestellt. Und das ist was, das manche Leute schockiert, wenn ich das so sage, aber ich habe halt auch im medizinischen Labor gearbeitet. Und das ist natürlich eine unglaublich wichtige Arbeit. Und ich hatte da auch war Entscheidungsträger in manchen Punkten für Dinge, die eben die Qualität des Lebens oder lebensentscheidende Dinge für manche Leute vielleicht bedeutet haben. Weil ich eben auf Fehler kontrolliert habe an Stellen. Wenn da ein Fehler passiert, dann kann das halt für jemanden dramatisch sein. Mhm. So. Und das ist jetzt was, wo ich sagen würde, ja, das ist ein Beruf, wo man im Prinzip Menschen auf eine Weise hilft, wie das in meiner kreativen Arbeit niemals vorgekommen ist. Und das erfüllt mich leider kein bisschen. Also das ist eine coole Arbeit. Die Arbeit hat mir an sich auch Spaß gemacht. Und die hat auch mich gefordert, weil da vieles auch nicht einfach dran war. Aber diese Erfüllung, die ich verspüre, wenn ein Produkt auf dem Markt erscheint, an dem ich mitgearbeitet habe, und ich das Produkt sehe und damit zufrieden bin, diese Erfüllung habe ich im Labor vermisst. Denn zu wissen, dass ich vielleicht gerade jemandem das Leben gerettet habe, weil ich eine Entscheidung getroffen habe, hat zwar auch einen erfüllenden Anteil, aber anders und weniger gut für mich.
Ja.
Und es ist einfach so, ja, ich bin einfach nicht der Typ Mensch, der auf dieser Ebene beruflich zur Hilfe geeignet ist.
Ja. Ja, aber ist ja halt auch eine Aussage.
Ist eine Erkenntnis.
Ja, und es ist aber halt auch dieses We need bread, but we need roses too. Also nicht alle Leute sind gleichermaßen für so lebenserhaltende Strukturen da und fühlt sich halt im Kulturbetrieb dann am Ende besser und können da auch mehr beitragen.
Ja, es macht mich einfach glücklicher. Und das ist es halt einfach. Produkte rausbringen. Ich glaube, wenn ich am Theater arbeiten würde, Stücke rausbringen, Dinge, das wäre das Gleiche. Zu sehen, dass kreative Arbeit zu einem Ergebnis führt, hat einfach für mich eine befriedigende Wirkung, die andere Arbeit, die ich gemacht habe, nicht hat.
Ja, bei mir, ich mag Co-Design. Also ich bin halt auch eine Community- und eine Team-Person. Und Community-Management ist schon, glaube ich, eine Tätigkeit, in der ich sehr, sehr gut aufgehoben bin und was ich auch wirklich gut kann. Ich funktioniere auch als Prozessmanagerin, würde ich sagen. Also die klassischen redaktionellen Dinge von, hier startet es und da geht es weiter und so ziehen wir das durch. Wer ist an welcher Stelle wie eingebunden? Auch das sehr gerne. Also ich glaube, ich wäre halt eben eher in den Redaktionsleitungen, die ich gemacht habe, sehr zu Hause. Und eine Zeitschrift leiten ist ja auch eine Redaktionsleitung dann im Rahmen von Das Schwarze Auge gewesen. Genau, sowas mache ich gerne. Und Projekte mit Leuten zusammen und eben was Gemeinsames erschaffen ist, was ich im Design sehr mag. Ich würde bei Franchises jetzt nur noch einsteigen oder steige nur noch ein, wenn ich einen Gestaltungsraum habe. Also wenn ich das Gefühl habe, da kann ich was machen. Es ist halt nicht einfach, hier ist eine Auftragsarbeit, dann schreibe ich einen Text, dann ist er da. Sondern ich möchte dann irgendwas Cooles mit dem Franchise als Werkgegenstand machen. Also ich möchte nicht, wenn wir im Marvel-Ding sind, würde ich halt gerne eher den Guardians machen als die sechste graue Origin-Story. Und also einfach so eben ein Eintrag, der sich für mich dann wie mein Design anfühlt, wo meine Ideen und meine Ansprüche verwirklicht werden können. Und das geht aber im eigenen Spieldesign durchaus teilweise mal schneller. Wenn ich einen kreativen Anspruch, eine Vision habe, dann habe ich in der Regel das Skillset, sie umzusetzen. Das ist nicht eine Frage der Energie und der Zeit, die ich da reinstecke. Und ja, es gibt die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Themen und Designschulen zu beschäftigen, wenn man eben nicht an ein Franchise gebunden ist, sondern für verschiedene Spiele und auch teilweise neue Spiele und Systeme offen ist. Und das, ja, ist auf jeden Fall was, wo ich mich verwirklichen kann. Veröffentlichung ist nicht garantiert, aber es ist auch okay. Im Zweifel kann ich selbst Verlag machen und machen Crowdfunding, und ich kenne halt auch mehrere Verlage, die sozusagen bereit waren, mich ja mit aufzunehmen, zu veröffentlichen, und ob das jetzt halt meine Harz-Erinnerungen in Monster Harz sind oder ja Zusammenarbeit an sowas wie Hasi, wir haben ein Dungeon gekauft, wo eben Oldschool-Rollenspielmechaniken nochmal neu umgewandelt werden können, das ist sozusagen, da ziehe ich viel draus, diese eigenen Dinge reinzubringen. Deswegen sehe ich mich momentan ganz glücklich in der Indie-Nische und in den kleinen Designs, in den Spielen, die so in eins fertig sind, auch ja, und wenn ich eben Spiele, die ich für mich selber entwickle, mal rausbringe, dann ist das auch ein Conversation-Starter. Dann bringe ich die raus, damit Leute was zum Reden haben. Und ja, ich will sie natürlich noch spielen, aber dazu müsste ich an sich nicht veröffentlichen, sondern das ist dann eben wieder ein an die Öffentlichkeit treten. Was ich, glaube ich, abschließend noch mal kurz aufbringen möchte, ist, dass nicht jedes Design alles in jeder Form umsetzen kann.
Mhm.
Also deswegen gibt es Heartbreaker. Man kann nicht das eigene D&D ganz alleine schreiben, ohne Spieltest oder alles. Einfach, man setzt sich hin und schreibt, es funktioniert halt nicht. Und also Heartbreaker ist halt ein System, das viel zu groß ist und auch nicht anders genug als anderes. Und einfach, es bricht einem das Herz, dass eine Person so viel Energie da reinsteckt.
Ja, in ein System, das dann bestenfalls von der eigenen Gruppe gespielt wird.
Genau, und Track-Design braucht oft Kontexte. Hm. Und das kann der popkulturelle Kontext, das ist wie D&D sein, oder es kann eben der Kontext eines Metaplots sein, aber irgendein Kontext, irgendwelches Worldbuilding und so, das Leute interessiert, hilft das schon erheblich. Ich würde aber auch sagen, man sollte jetzt nicht gedankenlos mit Design umgehen und auch Interesse haben an, was machen die Leute im Franchise-Bereich, was machen die Leute im Indie-Bereich, was können wir jeweils mitnehmen.
Ja, was kann man voneinander lernen und was kann man vielleicht kombinieren? Ich meine, da ist ja auch das, wo du eben die Dinge gerne mal verbindest. Und ja, das geht eben nur, wenn man beides kennt.
Richtig, richtig. Und in Indie-Spielen lässt sich neues Design viel schneller erproben.
Ja.
Also kannst viel schneller eine Sache um eine Mechanik schreiben, anstatt die in ein großes Thread-System einzubauen oder in ein Franchise reinwirken zu lassen, wo du auf die neue Edition warten musst, um was zu machen. Natürlich kannst du da viel schneller auch viel unterschiedlichere Dinge ausprobieren in Indie-Designs, und das sorgt natürlich für ja, eine größere Vielfalt an Systemen außerhalb des Thread-Rahmens.
Und auch an mehr Innovationen, die aus diesem Bereich kommen, wie auch im Bereich der Sicherheitstechniken, wo einfach, wo vieles im Indie-Bereich einfach erprobt und getestet und auf den Markt gebracht wurde, wo sich dann die großen Thread-Games bedienen können.
Ja, und vielleicht auch bedienen müssen, weil sie eben es nicht durch Iterationen lernen können. Weil du schreibst halt nicht jedes Jahr eine neue Anleitung für deine Spieldynamiken.
Mhm.
Also wie spiele ich das Schwarze Auge oder D&D? Und eigentlich sollte man. Also ich glaube, an sich wäre es hilfreich, konsistent Spielanleitungen zu updaten, wenn man eben versuchen würde, auf einem Stand zu bleiben und zu optimieren. Aber das ist andererseits auch nicht, wie Buchmarkt funktioniert, weil du nicht ständig das Regelwerk mit einem neuen Inhalt nachdrucken kannst, weil Leute auch eben ja darauf angewiesen sind, dass sie in Büchern dasselbe steht. Und selbst wenn die Mechaniken dieselben sind, wenn man sie anders erklärt, ist das ein Reframing. Also es würde nicht funktionieren. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn der wenn die Thread-Szene die Innovationen der Indie-Spiele mitnehmen kann und bei sich verwerten.
Genau, wenn dann die neue Edition kommt oder ein neues Buch, das die Regeln nochmal anders betrachten kann, dass man eben dann auf die Sachen zurückgreifen kann, die in der Indie-Szene in den letzten Jahren ausgetestet wurde.
Ja, dafür hat man eine viel größere Spieltestinfrastruktur in Großverlagen. Also da kriegt man sehr viel schneller Spieltests von Leuten, die einem nicht persönlich was schulden. Ja. Und bei dem Stichwort, ihr könnt uns jederzeit mit Feedback erreichen an nerdsdehobby@gmail.com oder auf sozialen Medien. Da würde sich Mastodon, Discord oder FatLife anbieten. Ich persönlich bin auch bei Blue Sky zu finden. Ihr könnt auch unter der Folge direkt kommentieren, in den Podcast-Aggregator eine Rezension schreiben oder zumindest 5 Sterne oder was auch immer die Bestbewertung ist, da lassen, um uns Sichtbarkeit zu schenken. Das ist auf jeden Fall hilfreich, andere sichtbar zu machen und das zu teilen. Wir versuchen da mit gutem Beispiel voranzugehen. Wir haben Plot Bunny jetzt schon erwähnt, 3 Jahre Verlagsjubiläum diesen August, also
Happy Birthday!
Genau, wir haben, glaube ich, fast alle Spiele nochmal angesprochen und ansonsten die erwähnten Bakers haben auch gerade ein Crowdfunding für die neue Edition von Apocalypse World am Laufen. Wenn ihr also ein postapokalyptisches Spiel wollt oder Freude an Powered by the Apocalypse hattet und jetzt die Creator unterstützen wollt, das ist eine Gelegenheit. Gerade läuft es ganz erfolgreich, aber ist auf jeden Fall den Blick wert.
Und damit lass Sexisten nicht dein Herz brechen. Erzähl von deinem Lieblingserzählspiel. Wenn du schreiben willst, schreib. Und willkommen in deinem neuen Leben.